Hallo zusammen bei Decode the Bass. Heute habe ich den Michael Norlander bei mir. Er ist Co-Founder von Neon. Neon ist das erste unabhängige Smartphone-Konto von der Schweiz, ohne Basiskosten. Ich werde heute mit ihm Themen diskutieren wie: Ist Digital Banking, respektive Fintech, Zukunft? Ist Neon wirklich besser als die bekannten Schweizer Banken? Kann man sich als Challenger in diesem Markt durchsetzen? Und natürlich über ihre aggressive Marketing- und Kommunikationsstrategie.
Decode the Bus.
Was mich stresst, als jemand, der hinter die Kulissen gesehen hat, als ehemaliger Mitarbeiter, Berater, ist, ich weiss, was in der Bank abläuft, was ich bei der Bank mitfinanziere. Eine Trägheit, vielleicht auch teilweise eine Bequemlichkeit, ein Fokus auf Äußeres oder Sachen, die nicht wirklich etwas ausmachen letztendlich von den Kunden. Und das wollte ich weder Teil sein davon noch mitfinanzieren. Es sind günstiger als die anderen. Wir können ein Kundenerlebnis liefern, das andere so gerade nicht bieten können. Und das wollen wir natürlich auch herausbringen. Aus dem Selbstbewusstsein kommt vielleicht eben auch der Mut, um etwas verspäteres Brechers zu bringen.
Decode the Bus. Herzlich willkommen, Michael, hier im Studio bei uns.
Sali Fabio, schön, dass
du
da sein.
Du hast mir gestern eine Mail geschrieben, du hättest wilde Tage hinter dir.
Wir haben einen grossen Auftritt im Kassensturz gehabt, am Dienstagabend. Dort sind wir als Gewinner sogar rausgegangen von einem Vergleich. Ich glaube, wir sind relativ sympathisch als tolle Schweizer Alternative zu einerseits traditionellen Banken, andererseits auch zu ausländischen Anbietern genannt worden. Und das hat gerade einen richtig gehenden Run auf uns ausgelöst. Das ist, glaube ich, rekordmässige neue Nutzerzahlen. Und das ist natürlich super, stellt uns aber auch gerade immer operativ ein bisschen vor Herausforderungen. Und das haben wir jetzt irgendwie müssen managen, die ganzen Kunden zu eröffnen und gleichzeitig auch denen zu kommunizieren, die noch ein bisschen warten.
Sag doch mal ein bisschen etwas über dich. Wie wird man zu einem Co-Founder von, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, von einer neuen Schweizer Digitalbank?
Ja, das ist so eine schleichende Geschichte, habe ich das Gefühl. Also ich habe angefangen, bei einer Grossbank zu arbeiten, vor knapp 10 Jahren. Ich habe schon dort gemerkt, sogar nach der Krise, eigentlich müsste doch mehr gehen, eigentlich müsste doch mehr Durst vor Veränderung da sein. Man müsste ein bisschen so eine Change of Mind haben. Und ich habe eigentlich gemerkt, das passiert auch schon dort nicht ganz. Ich bin da irgendwann gegangen. Ich bin in Strategieberatung gegangen. Ich habe mich mehr mit so Digital Banking, neuen Geschäftsmodellen befasst, mit Kollegen. Und wo wir gemerkt haben, dass wir auch mit unserer Idee, respektive mit unserem Vorschlag, oder dass es Platz hätte für eine mobile Bank in der Schweiz, nicht wirklich Anklang finden, haben wir uns dann gesagt, okay, jetzt probieren wir es einfach selber. Oder? Und das war vor etwa 3 Jahren gewesen. Und ja, es ist so ein bisschen, wir haben uns ein bisschen verrückt, ein bisschen wild gefühlt vielleicht auch, oder zu sagen, okay, wir gründen jetzt einfach mal eine Art eine Bank. Aber wir haben gesagt, wenn nicht jetzt, dann nie. Also let's do it.
Ihr seid ja dann auch wirklich aggressiv raus. In eurer ersten Kampagne sagt ihr, dass die anderen Bankkonten in der Schweiz wie von vorgestern sind und haben ihnen gerade den Mittelfinger gezeigt auf dem Visual. Alle haben das gesehen oder sehr viele haben das gesehen. Mir selber ist es auch wirklich gerade aufgefallen. Wie hat der Markt auf das reagiert, der Bankenmarkt?
Bankenmarkt per se hat, glaube ich, gar nicht einmal so stark reagiert. Also ich glaube, so ein gewisser Fachkreis, insbesondere in den Medien, ist es wahrgenommen worden. Man hat auch gefragt, oh, ist jetzt das ein guter Weg zum Reinkommen? Das haben wir uns auch erwartet, oder? Es sind eher konservative Kreise, da will man nicht aufscheuchen. Für uns ist es wichtig, zum einen, glaube ich, eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben wollen, dass die Leute uns mindestens für 10, 20 Sekunden mal zuhören oder anschauen und schauen, was wir ihnen zu erzählen und uns bieten haben. Also ich glaube, das ist uns sehr, sehr wichtig und das haben wir sicher erreicht. Zum anderen ist es gesehen, ganz klar mal unsere Brand abzustecken. Oder wir sind anders. Wir sind eher rot-pink und nicht klassisch blau-grau. Wir reden anders, wir duzen und so weiter. Und das ist Teil davon gesehen, eine Brand zu definieren. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und letztendlich hat uns das auch einfach ein bisschen, ich glaube, ein bisschen unsere Motivation widerspiegelt. Oder? Das ist das, was uns antrieben hat bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist das, was uns auch seither antreibt, oder ist für Veränderung zu sorgen.
Ist ja jetzt schon ein bisschen tief gestapelt, kann man eigentlich sagen. Ihr seid wirklich mit einem Mittelfinger rausgegangen, habt der Branche eigentlich ja, den Finger zeigt. Es ist ja schon ein bisschen mehr als einfach, ja, wir wollen Aufmerksamkeit erregen. Es steckt ja schon noch ein bisschen mehr in dieser Message drin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben einen gewissen Frust auch wollen rausbringen, wo wir selber als Banknutzer gespürt haben, wo wir gemerkt haben, Mensch, wieso bewegt sich niemand? Andere Branchen bewegen sich richtig. Wir wollen etwas machen, wir wollen etwas bewegen. Wir klemmen uns jetzt dahinter und wir wollen quasi die Message, hey, wir sollten frustriert sein, wir sollten entrüstet sein, wir sollten irgendwie aufwachen, die haben wir auch rausbringen. Also das ist ganz klar die Idee gewesen. Und wir haben Freude gehabt, irgendwie dran an der ganzen Geschichte. Also wo die Idee aufgekommen ist, haben wir irgendwie gemerkt, ja, das muss es eigentlich sein für uns.
Du musst vielleicht mal erklären, was ist Neon genau?
Neon ist eigentlich ein Bankkonto für die App für das Smartphone. Wenn ich sage, es ist ein Bankkonto, muss ich ja gerade sagen, wir sind nicht unbedingt selber eine Bank. So dürfen wir uns gar nicht nennen. Wir arbeiten mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammen, also eine etablierte 150-jährige Bank, die eigentlich das Bankkonto zur Verfügung stellt. Nichtsdestotrotz, über die App und nur über die App, also nicht über irgendwelche Filialen, kannst du ein Konto in etwa 10 Minuten eröffnen. Wir müssen es dann noch kurz verarbeiten. Und damit eigentlich alles, was du typischerweise im Alltag brauchst, abarbeiten. Du kannst Zahlungen an Freunde geben oder sogar ins Ausland. Du kannst Einzahlungsscheine begleichen. Du kannst jetzt neuerdings E-Bills anhängen. Du hast eine Mastercard dazu. Man sagt immer, one card to rule them all. Das ist, wir setzen auf eine Karte zum Zahlen abheben, online shoppen und so weiter. Also du hast eigentlich wirklich ein Kombo-Paket und was mir halt finde ich wirklich das Geile daran, du zahlst keine Grundgebühren mehr. Wir haben schon lange gefunden, das ganze Grundgebühren verlangen, es macht irgendwie wie keinen Sinn. Das stammt aus einer Zeit, wo die Bank eine effektive Dienstleistung, eine effektive Verarbeitungsarbeit sozusagen müssen ausführen im Hintergrund. Das ist nicht mehr so, das ist digitalisiert, das ist wirklich Geldmacherei. Und wir haben gesagt, es braucht es nicht mehr. Und wir geben quasi den Kostenvorteil, den wir hier haben, geben wir an den Kunden weiter. Das heisst keine Grundgebühren und seit neuestem auch keine Kommissionen mehr im Ausland. Das ist so ein bisschen das, was uns ausmacht.
Also ihr seid wirklich eine reine digitale Bank?
Ganz genau, ganz genau. Also es gibt keine Kontoauszüge, es gibt keine Post, es gibt keine Filialen. Man kann immer noch anrufen. Das ist, glaube ich, wichtig, auch zum Vertrauen zu schaffen, aber es ist keine physische Bank mehr.
Und ihr habt ja im Hintergrund quasi noch eine richtige Bank, sage ich jetzt mal, die Hypothekarbank Lenzburg. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Kommen die mit eurem Speed nach? Das ist ja auch eine klassische Bank. Wie geht ihr damit um?
Ja, für sie ist es definitiv, glaube ich, auch teilweise eine Herausforderung mit dem Speed. Wir bringen da eigentlich immer einen einfachen Vergleich. Oder wenn ich Projektverantwortlicher bin bei einem grösseren, etablierten Unternehmen bin und ich habe einmal 3 bis 6 Monate Verspätung mit einem grossen Projekt, was durchaus passieren kann, was durchaus verständlich ist, dann ist das natürlich nicht gut und es gibt eventuell ein bisschen mal eine Kritik oder man schaut genau drin rein. Für uns ist das wirklich, stellt das gerade schon das Überleben in Frage. Das heisst, wir spüren einen viel stärkeren Druck und wir übertragen den natürlich auch. Und es ist, glaube ich, die Hypi Lenzburg, die hat sich committed, um mit Startups, mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Also eine mega Sache ist, da sind sie viel weiter und mutiger als die allermeisten Schweizer Banken. Und gleichzeitig müssen sie aber auch, glaube ich, erst über die Interaktion mit Startups, müssen sie auch zuerst lernen, was das eigentlich bedeutet in Bezug auf Pace, wie die Veränderung passiert.
Kannst du uns vielleicht gleich noch oder den Hörer erklären, was ist der Unterschied von Online-Banking, also wenn ich jetzt ein Online-Banking-Produkt habe von einer klassischen Bank, zu eurem Produkt?
Ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Sachen. Also zum einen, wir sind wahnsinnig fokussiert. Also wir fokussieren uns wirklich auf den Kern. Es ist ein Transaktionskonto, du kannst Rechnungen zahlen und so weiter. Wir bieten bei weitem nicht die ganze Breite an, die ganze Komplexität. Jetzt kann man sagen, es ist ein Nachteil. Wir sagen, es ist ein Vorteil, weil wir es wirklich auf das kondensieren, was die allermeisten Leute in ihrem Alltag brauchen. Das heisst, es ist viel fokussiert. Das zweite ist, durch das wir nur auf einen Kanal, nämlich die App eigentlich fokussieren, ist es das ganze, man merkt, das ganze Erlebnis einfach auf das ausgerichtet ist. Man muss so krass, eigentlich so ein komplexes Angebot, wie was eine Bank macht, simplifizieren, wenn man nur über die App arbeitet. Und das machen wir. Und ich glaube, das merkt man im Erlebnis, weil andersrum, wenn ich irgendwie ein paar Dutzend Produkte in ein paar Dutzend Variationen muss irgendwie eine App destillieren, dann würde ich höchstwahrscheinlich den Nutzer überfordern, von der UX her. Und ich glaube, da Das ist wirklich etwas, was ich dann merke als Nutzer im Unterschied zu den Etablierten.
Kannst du gerade schnell das Wort UX erklären für die Leute, die es nicht kennen?
Klar, UX steht für User Experience. Also das ist das, wie nehme ich quasi meine Interaktion mit dem Produkt wahr, wie einfach werde ich durchgeführt, durch was ich will, machen, was ich zu machen habe. Da verwenden wir natürlich mega viel Zeit drauf, um zu schauen, okay, wie können wir unser Erlebnis möglichst intuitiv machen.
Man kann eigentlich kurz sagen, ihr seid die Bank, die Reduce to the Max macht. Das sieht man auch in eurem Office. Ich habe den Kassensturz-Beitrag gesehen und da sieht man auch, wie ihr quasi hauset, wo ihr unterwegs seid, wie viele Leute ihr seid, was ihr für ein Team habt. Wirkt wirklich so klassisch Startup-mässig, fast so ein bisschen kreativ-branchenmässig, also nicht die typischen Marmorböden und grossen Offices und dicke Türen etc., wie wir es von den Banken kennen. Hast du das Gefühl, das ist auch etwas, wo die Leute draussen wahrnehmen und das auch spannend finden? Übrigens, gerade als kleine Zusatzfrage, stimmt es, dass ihr kein warmes Wasser haben bei euch im Büro? Weil das habe ich nämlich gehört.
Das stimmt. Das ist eine von den Sachen. Also wir haben das Büro in Interimsnutzung. Wir schauen natürlich überall aufs Kosten. Und das betrifft auch das Büro. Und wir haben tatsächlich, was jetzt im Winter ein bisschen unangenehm ist, haben wir kein fließendes warmes Wasser zum die Hände waschen. Weg drauf. Wir haben dafür sehr, sehr guten Kaffee. Das ist so ein bisschen einer von den Pluspunkten. Ja, ich glaube, das ist zum einen ist das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein wirtschaftlicher Zwang fast schon, oder? Dass wir schauen auf die Kosten. Zum anderen gibt es aber halt einfach auch zum Ausdruck, und zwar jedem Einzelnen, jedem Partner, der reinkommt, jedem, ich weiß auch nicht, potenziell ab und zu kommt einmal ein Nutzer vorbei, aber auch jedem Mitarbeiter gibt es ein Zeichen, hey, da setzen wir halt den Fokus eigentlich nicht auf irgendwo unbedingt jetzt Selbstverwirklichung und Bequemlichkeit, sondern wir setzen wirklich den Fokus darauf, ein cooles, ein geiles neues Produkt irgendwie an den Markt zu bringen. Dann ordnen wir das unter. Und das siehst du ein bisschen in den Mitarbeitern. Also bei uns, ich glaube, außer dem Gründer und dem CFO, glaube ich nicht, dass jemand vorne schon mal in einer Bank geschafft hat. Und das braucht es auch gar nicht. Wir haben das Wissen, was es braucht, zum Bankprodukt an den Markt zu bringen, das haben wir. Aber was wir vor allem brauchen, sind motivierte Leute mit frischen Ideen, vielleicht auch aus anderen Branchen, die einbringen. Und das ist auch das, was in unserem Büro passiert.
Du hast gesagt, es kommen teilweise auch User vorbei. Also laufen wirklich Neon-Kunden bei euch ins Office rein?
Das eigentlich so nicht. Es liegt ja schon nur daran, dass wir natürlich User in der ganzen Schweiz haben, dass wir immer sehr, sehr aktiv kommunizieren. Hey, wir haben keine Filialen. Also wir sagen, es gibt keinen Ort, wo du uns kannst besuchen kannst. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder schon User, die zum Beispiel spezielles Interesse gezeigt haben oder die unzufrieden waren und gesagt haben, hey, komm doch einfach mal anschauen, komm mal bei uns auf einen Kaffee vorbei, rede ein bisschen mit uns. Und es hat ein paar, die das angenommen haben und das ist auch immer wieder cool. Und das ist auch etwas, was wir gerne würden verstärken in der nächsten Zeit, dass wir so ein bisschen eine Art Community aufbauen, von Leuten, die ab und zu einladen und so noch mehr ein bisschen ihren Puls können spüren.
Das ist wirklich Next-Gen-Banking. Weil man sagt ja tendenziell eigentlich eher, dass man Filialen abbaut, aber bei euch kommt es quasi freiwillig auf einen Kaffee vorbei.
Ja, aber wir haben das, also ein Gedanke, den wir schon länger mit uns umtragen, ist, können wir auch mal so eine Art Pop-up-Filiale machen, oder? Einfach mal vor Wochen oder zwei und am liebsten irgendwo an der Langstrasse. Einfach zum zeigen, wir sind anders und zum ein bisschen vielleicht dem Konzept der Filialen eine ganz neue Wendung zu geben.
Ja, ich habe es auch speziell gefunden, gestern bin ich auf Dagi.ch war, habe dann eine Werbung von euch gesehen, ich glaube Native Neon-Werbung, habe draufgeklickt und bin echt überrascht gewesen, weil ich habe zuerst ganz kurz gesehen, was Neon ist und gerade im gleichen, eigentlich im gleichen Tab, gerade das Team. Und das ist jetzt wirklich etwas, was du nicht erwarten würdest, wenn du ein Bankkonto eröffnen willst, dass du eigentlich gerade das Team siehst von dieser Bank, komplett ein neues Erlebnis, wie dass man eigentlich die Bank oder seine eigene Bank wahrnimmt. Das habe ich mega speziell gefunden. Und was ist die Überlegung dahinter?
Eine der wichtigsten Messages, die wir den Leuten mitgeben wollen, ist, dass wir sind nahbar. Wir sind zwar digital, aber wir sind jederzeit da und man weiss, wer dahinter steht. Das ist nicht irgendwie abstrakt, shady, sonst irgendetwas. Und ich glaube, das kann man kaum besser überbringen, als einfach die Leute zeigen und merken, das sind ganz normale, von mir aus Zürcher oder aus Leute von sonst irgendjemandem in der Schweiz, oder die ich auf der Straße oder bei einem Bier könnte treffen. Also ich glaube, die Message von der Nachbarkeit können wir so sehr gut überbringen. Wir tun die auch immer mit Vornamen signieren, wenn wir einen Kunden schreiben, wenn wir Masseninformationen an Kunden schicken und so weiter. Zum anderen ist es ein Ausdruck. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter. Wir haben eine coole Dynamik im Team entwickelt. Und vielleicht ist es auch jetzt ein Dankeschön. Weil die geben einfach jeden Tag Gas. Die sind dafür zuständig und auch mitverantwortlich, dass wir wahrscheinlich, ich meine, wir haben die ersten 10'000 Nutzer wahrscheinlich zu einem Bruchteil von der Kosten geschafft, die eine etablierte Bank dafür hat müssen aufbringen. Und das liegt halt auch daran, dass jeder einzelne von diesen roughly 20 Leuten einfach jeden Tag Gas gibt.
Ihr sprecht euch unter per Du?
Immer. Das ist uns wichtig. Das entspricht irgendwie so ein bisschen unserem Naturell. Also ich glaube, wir sind alle eher die Typen, die gerne duzen. Und das wird einfach nicht so Brand passen. Das wird wirklich einfach nicht passen. Da gibt's natürlich auch noch lustige Anekdote. Also wir arbeiten ja eng mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammen, habe ich gesagt. Wenn man anruft, landet man auch direkt bei der Hypothekarbank Lenzburg. Da hat jetzt zum Beispiel unsere Infrastruktur noch nicht gelangt, dass wir gerade einen Telefondienst könnten anbieten. Und das ist einfach der Grundgut, da gibt es sehr, sehr, sehr direkte Rückmeldungen. Aber hat auch bedeutet, dass die Mitarbeiter dort sich umgewöhnen müssen, dass wenn auf dem Telefonschirm Neon steht, dass sie mit dem Vornamen und dem Du abnehmen.
Cool. Kann mir vorstellen, das ist sicher eine ziemliche Umstellung für das Callcenter. Wie gerade in der Bankenwelt ist wirklich das Sie noch umeinander. Also außer in der jüngeren Zielgruppe, dort weiss ich, gibt es ab und zu ein Du, aber sonst ist Sie noch sehr stark verbreitet.
Aber es schafft Distanz. Es schafft Distanz und das ist genau die Distanz, die wir eigentlich wollen wegnehmen, oder? Und das hat auch mit dieser Nahbarkeit zu tun.
Hast du das Gefühl, ihr schreckt potenzielle Kunden von dem ab, also von euch ab, wenn ihr sie einfach mit Du ansprecht?
Ja, sicher. Also es gibt sicher solche, was sich abschrecken. Wir haben ein paar, die sagen es uns explizit, dass sie das ein bisschen komisch und unseriös fänden. Wir antworten darauf, wir nehmen das ernst und erklären uns auch. Also wir nehmen uns die Zeit, aber wir weichen keinen Millimeter ab. Also das ist Teil von unserer Brand und das ziehen wir durch. Und ich glaube auch, also mir ist das kürzlich aufgefallen, wenn du mittlerweile in Zürich in ein Restaurant gehst, dann wird meine, ich glaube, fast 65-jährige Mutter duzt. Also das ist auch ein Trend, der sich langsam einzieht. Also ich glaube, das wird alles wie vertrauter, alles wie gewöhnlicher werden, dass man duzt wird.
Ihr seid nicht die einzige Digitalbank. Ein Mitbewerber ist zum Beispiel Revolut oder auch das Produkt Zack von Claire. Was macht ihr anders als sie?
Gegenüber Revolut, um zu sagen, ist einfacher. Oder? Wir setzen das sehr stark auf unsere Swissness. Revolut ist eine Bank aus England mit Bankenlizenz in Litauen. Und ich als Schweizer kann dort quasi einfach mein Geld auf eine Prepaid-Karte laden. Da haben wir natürlich ein anderes Angebot. Wir haben ein echtes Bankkonto in der Schweiz, wo du deinen Lohn kannst drauf überweisen und du kannst halt die ganze Schweizer Eigenheiten damit ausführen, Einzahlungsschein machen, deine Parkbus bezahlen, du kannst E-Bills anhängen. Also wir haben da einfach nochmal einen schweizerischen Vorteil und nicht zuletzt auch die Einlagensicherung, den Einlagenschutz. Also ich glaube, das ist etwas, was wir einfach sehr stark bewerben. Gegenüber Zack ist es, ich glaube, die haben toll vorwärts gemacht in den letzten Monaten insbesondere. Dort ist es halt auch so ein Gesamterlebnis. Man merkt, finde ich, teilweise in der Interaktion, dass einfach nochmal eine grosse Bank dahinter ist. Das spürt man ab und zu und da gibt es doch viele, die sagen, hey, da finde ich näher nochmal einen Tick frischer. Und wenn man dahinter schaut, hinter die Kosten, das hat jetzt gerade eine Studie diese Woche auch nochmal belegt, kommt man mit Neon einfach schon nochmal deutlich günstiger weg.
Was ist denn der Haken bei euch? Also ihr seid die absolut günstigsten, ihr habt spannendes Interface, respektive gute User-Interaktion. Wo möchtet ihr Abstrich?
Grundsätzlich wollen wir möglichst keine Höhe schaffen. Wir wollen ein möglichst streamlines Produkt schaffen, wo wir ganz klar sagen, schau, das darfst du von uns erwarten. Und da gibt's keine Abstriche. Was gibt's zum Beispiel nicht? Du kannst uns, also unsere Telefonnummer ist nicht öffentlich publiziert, die siehst du in der App. Das heisst, du kannst nicht einfach mal anrufen und sagen, hey, ich will mich mal grundsätzlich über Neon erkundigen und wissen, wie es funktioniert. Wenn wir dann merken, dass es auch Kunden gibt, wo nach dem Beratungselement suchen, wo sie sich vielleicht von etablierten Banken vertraut sind, oder noch die ein oder andere Extra-Dienstleistung und so weiter, ich will doch einen Kontoauszug, dann müssen wir dann sagen, du, also entweder musst du zahlen dafür oder wir sind für doch nicht ganz die Richtigen. Also man muss einfach auch als Nutzer anerkennen, das ist, wenn man keine Grundgebühren zahlt, darf man vielleicht auch nicht das Beratungselement oder so verlangen. Also ich glaube, das ist etwas, da wollen wir einfach ganz klar unsere Dienstleistungspalette durchziehen. Aber sonst, wir schauen, dass wir möglichst wenig Höcke irgendwo haben. Also wenn nicht, dass sich irgendjemand einhängt.
Und wie sieht der typische Neonutzer aus? Altersmässig, Mann, Frau, andere Merkmale?
Ja, der typische Neon-Nutzer ist heute so zwischen 25 und 35 Jahre alt, kommt aus dem Raum Zürich und ist männlich, würde ich sagen. Also wir haben momentan eine sehr hohe Männerquote, 80%. Was noch witzig ist, was uns aufgefallen ist, die Männerquote geht runter, je jünger der Kunde ist. Und das ist wirklich, das ist ganz gerade verläuft. Also bei der jüngsten Kohorte, also bei den 16- bis 25-Jährigen, ist die Frauenquote am deutlich höchsten. Und da hoffen wir, dass das natürlich auch so ein Trendanzeige ist, dass wir die laufend können erhöhen können.
Und natürlich extrem Smartphone-fokussiert, muss man sein, logischerweise.
Muss man schon sein, ja. Aber ich glaube, das ist auch wiederum etwas sehr Natürliches, was passiert. Ich meine, ich bin mir mittlerweile so gewohnt, alles mit dem Smartphone zu machen. Wenn ich mal checke, dass eigentlich das meiste, was ich für Zahlungen also in meinem Finanzalltag so muss machen, dass das auch simpel über das Smartphone geht, dann glaube ich, werden die Leute realisieren, dass das geht.
Okay, ist eigentlich noch interessant, dass ihr mehr Männer habt, weil gerade Smartphone-Nutzung, also zum Beispiel Social Media, wissen wir, dass Frauen auf gewissen Plattformen klar mehr Social nutzen, also nicht auf allen Plattformen, aber auf gewissen. Also da ist noch recht viel Potenzial für euch.
Ja, voll. Also, und da sind wir wirklich laufend so ein bisschen unsere Überlegungen anstellen, an was liegt es oder wie können wir da engagierter sein. Also wir haben da jenste Hypothese, wir sind ein männergründetes Team, oder? Wir sind zwei Männer, die jetzt miteinander reden, oder haben wir etwas in der Kommunikation, was vielleicht abschreckend wirkt? Hat es vielleicht zu tun, dass die Schweiz halt doch sehr lange ein konservatives Land war, wo wahrscheinlich der Mann sich insbesondere mit Finanzfragen befasst hat und wir das immer noch so ein bisschen spüren? Hat es vielleicht auch mit einem anderen Risikosinn zu tun? Also mir tun zum Beispiel sehr viele Kolleginnen erzählen, du, ich habe ein Konto, das ist ja schön, was ihr da macht, aber ich habe schon ein Konto, oder? Ich brauche eures nicht. Wo hingegen viele Kollegen sagen, voll, ich probiere es aus.
Die Risikoaffinität ist ein bisschen höher bei Männern. Also es ist so, ja. Biologisch gesehen habe ich schon mal gelesen, dass das effektiv so ist. Ihr sagt aber auch, dass ihr auf alle abzielt, die frustriert sind mit ihrer Bank. Sind denn so viele Schweizer Männer vielleicht frustriert mit ihrer Bank?
Das kann auch sein, vielleicht, weil sie sich mehr darum gekümmert haben. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, vieles geht natürlich auch darum, dass man es einfach mal ausprobiert. Oder dass man einfach sagt, oh, ich habe Lust jetzt, um das mal auszuprobieren. Und dann merke ich erst, dass ich eigentlich irgendwie latent frustriert gesehen bin vorhin. Weil das geht jetzt einfach viel einfacher. Aber wenn man so ein bisschen durch unsere App-Store-Reviews durchgeht, also das hat's Frauen wie Männer und mit unglaublich tollen Kommentaren wie, okay, das ist das, also viel leichter geht es nicht mehr, super Sache, danke, dass ihr das eingeführt habt und so weiter. Und das gibt unglaublich Antrieb.
Jetzt ist natürlich klar die Frage im Raum, wie kann man sich noch finanzieren, wenn man so wenig Gebühren eigentlich aufs Produkt schlägt. Wie macht ihr das?
Also was klar ist bei der Art von Geschäftsmodell, das sieht man auch bei Revolut, bei N26 im Ausland, ist, dass die ersten Jahre bist du nicht profitabel. Du musst irgendwo eine gewisse Größe erreichen, dass du Grundkosten kannst decken. Und in dieser Phase sind wir noch dran. Und darum haben wir auch externe Investoren im Rahmen von zwei verschiedenen Finanzierungsrunden reingeholt. Und wir wissen das. Wir sind quasi dran, jetzt langsam die Profitabilität aufzubauen. Das bedeutet, wir müssen unseren Kundenstamm vergrössern und wir müssen schauen, dass der Kundenstamm, den wir haben, auch aktiv das Produkt nutzt. Das sind so Sachen, wo wir relativ viel Effort momentan reinstecken. Wir haben die Einnahmen. Also wir kriegen immer noch vom Mastercard einen gewissen Anteil am Kartenumsatz, wo sie wiederum händlerseitig generieren. Wir tun gewisse Dienstleistungen, wie zum Beispiel neue Karten ausgestellt bekommen, muss man immer noch zahlen als Kunde. Das heisst, da können wir auch unsere eigenen Kosten zu einem gewissen Grad decken. Und wir werden jetzt mehr und mehr mit Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel für Vorsorgeprodukte, Sparprodukte und so weiter. Und dort würden wir dann so ein Revenue-Sharing-Konzept fahren.
Also ihr profitieren eindeutig vor allem auch von den Skaleneffekten. Sie müssen einfach viele Kunden haben, dass sie profitabel sind.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt keine unerhörte Zahl, sicher, aber auch eine Zahl, die für die Schweiz machbar ist. Aber ja, wir brauchen natürlich eine gewisse Kundenbasis, einen gewissen Umsatz, sonst funktioniert es nicht.
Du bist vorher bei der PwC gewesen, in der Strategieberatung. Lustigerweise auch einer meiner letzten Gäste, der Markus Bucheli von Smile, ist auch bei der PwC. Und dann habe ich mich gefragt, ist das so ein Trend, dass wenn man bei so einer grossen Big Four Consulting-Bude war, dass man irgendwie aus dem rauskommt und findet, hey, jetzt muss ich die Welt verändern. Irgendwie habe ich dort zu wenig können verändern, jetzt will ich sie selber verändern. Ist das irgendwie so, kommt man das dort so mit über?
Ist das überhöht Selbstbewusstsein oder so?
Ich weiss es nicht, oder ist das Zufall?
Kann man mir nicht ganz vorstellen, dass das ganze Zufall ist. Weil ich kenne ein, zwei andere tolle Startups in Zürich, Fellfell, VU, die von Ex-Strategieberater gegründet worden sind. Also das ist, glaube ich, wirklich so etwas, was man beobachten kann. Ich glaube, was dir hilft, ist, dass du als Berater eine relativ breite Sicht hast, zum einen in Bezug auf den Markt und wo hier sich bewegt und vielleicht auch, was es für Innovationen anderswo gibt. Oder? Dass du dir quasi dort auch die Inspiration und die Perspektive herholst. Und zum anderen tust du dich auch betriebswirtschaftlich mit sehr, sehr vielen Fragen befassen und vielleicht nimmt das so ein bisschen die Furcht davor, ein Unternehmen gesamthaft zu führen oder zu sagen, hey, Finance, Operations, Marketing, irgendwie kriegen wir das schon ein. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl und ein Verständnis für das Grosse und Ganze und wie man eine übergeordnete Strategie kann formulieren. Also vielleicht ist es tatsächlich eine Art von Selbstbewusstsein, die man da aufbaut.
Ist jetzt sehr positiv formuliert gewesen, stimmt ja auch. Aber es ist ja auch eigentlich für Consulting-Firmen nicht optimal, wenn quasi die besten Minds, die die besten Ideen haben, die wirklich das Gründergen haben, abwandern und selber etwas machen.
Das weiss ich nicht. Also vielleicht zum einen ist natürlich der Trieb da, als Berater hast du per Definition keine operative Verantwortung. Und da merken natürlich viele, dass sie irgendwann sagen, ich will jetzt doch selber mal Verantwortung für das Team, für eine Geschäftseinheit oder so übernehmen und da führen und auch längerfristig etwas können aufbauen. Also ich glaube, das ist ein legitimer Antrieb, den man sieht. Ich glaube, zum anderen, Beratungen leben auch von dem konstanten Fluss von Leuten, von dem konstanten Innen- und Rausgehen, weil jeder, der rausgeht, wird eigentlich, also zumindest bei unserer Firma, als Alumnus angesehen oder wo man dann vielleicht später mit in Kontakt hat zum Projekt verkaufen. Also der laufende Kontakt zu Experten, zu möglichen Kunden, das ist echt sehr wichtig. Also ich glaube, das wird auch in der Beratung positiv gesehen. Also klar, bei uns, wo wir rausgegangen sind, sind gerade drei Leute aufs Mal gesehen. Das ist nicht so cool gesehen. Andersrum haben aber viele uns Mut gewünscht und gesagt, hey, das finde ich toll und wir spüren jetzt auch immer wieder, dass sie echt stolz drauf sind oder dass drei Leute von ihnen so oder mittlerweile vier Leute von ihnen so etwas geschafft haben.
Jetzt möchte ich nochmal auf eure Kommunikationsstrategie kommen.
Unbedingt.
Ihr geht offensichtlich sehr aggressiv vor, kommunikativ. Zuerst habt ihr den Mittelfinger gezeigt auf euren Visuals und jetzt habt ihr eine Kampagne draussen, wo ihr eigentlich klar die anderen Bewerber, ich sage jetzt mal ganz plakativ, downgradet. Ihr zeigt zum Beispiel eine UBS-Werbung. Klar, es ist ein bisschen anders betitelt als UBS.
Es ist ups,
aber alle wissen, was gemeint ist. Und auf dieser Werbung hat es einen roten Störer drauf, wo ihr eure Main Message platziert. Und ja, also die Strategie ist ganz klar dahinter. Wie kommt das an? Wieso sind ihr so selbstbewusst, so kommunikativ in den Markt hineinzugehen?
Ich glaube, zum einen ist es vielleicht auch einfach ein Zeuge von einem verspielten Geist, wo bei uns weit, wir haben irgendwie Freude daran, so ein bisschen rauszugehen. Das ist ein Selbstbewusstsein, das wir auch aus unserer täglichen Arbeit rausnehmen. Und aber auch, weil wir wissen, dass unser Produkt mittlerweile gut ist. Oder wir wissen einfach, es ist bezeugt worden, wir sind günstiger als die anderen, wir können ein Kundenerlebnis liefern, das andere so gerade nicht können bieten. Und das wollen wir natürlich auch raustragen. Und aus diesem Selbstbewusstsein kommt vielleicht eben auch der Mut, zum etwas Verspieltes, Freches zu bringen. Und, was ganz klar ist, wir überlegen uns immer wieder, wie bringen wir das in Schweizer Nutzer bei, dass er vielleicht mit seinem bisherigen Angebot das Problem hat. Wo er vielleicht sich gar noch nicht mal bewusst ist. Oder? Und darum sind so Motive in den Mittelfinger. Ich zeige den alten Zöpfen den Mittelfinger. Ich überklebe die horrenden, ein bisschen verlogenen Angebote einfach einmal. Das sind so Messages, oder, wo wir bildlich mitgeben, dass du eigentlich deine bisherige Bankbeziehung musst hinterfragen.
Die Visuals, die ich gesehen habe, waren ups gewesen und das zweite war Bank Claire gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort ist.
Guess.
Genau, Guess. Genau. Aber es ist klar Bank Claire gemeint. Gibt es noch ein drittes?
Es gibt sogar vier.
Ah, vier, okay.
Es gibt sogar vier. Also eine ist so ein bisschen schwarz auf gelb. Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf was ich da spielen
könnte. Okay, gut. Ist klar.
Und dann haben wir noch unseren grössten internationalen Wettbewerber haben wir auch noch Play. Ich glaube, da haben wir aber mehr online ausgespielt.
Wer ist das?
Alles ist Revolut.
Ja. Okay. Ja, ist, finde ich, also ich has, mir hat es mega gefallen. Ich habe wirklich eine coole Kampagne gefunden. Ich bin irgendwie dran vorbeigefahren und habe wirklich gerade das Foto gemacht. Ich habe gehört, ihr macht viel Inhouse. Wie sind ihr auf das gekommen? Stimmt das überhaupt?
Ja, mittlerweile schon. Also für unsere Mittelfinger-Kampagne haben wir mit einer Agentur zusammen geschafft. Die sind auch mit der Idee aufgekommen. Das ist cool gewesen. Jetzt haben wir auch so ein bisschen aus Kostengründen und Speed haben wir das probiert, Inhouse zu machen. Also das ist effektiv eine Kooperation gewesen zwischen unserem Marketingchef und unserem Designer, die so ein bisschen mit dieser Idee aufgekommen sind und die dann ausgestaltet haben mit dem Team. Das ist bei uns primär eine Kostenüberlegung gesehen. Aber ich glaube, wenn wir wachsen und die Marke noch breiter wollen spielen, dann werden wir sicher wieder mit Agenturen zusammenarbeiten.
Jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Visuals, die ihr habt. Ihr habt ja auch Tamedia im Boot.
Das ist so, ja.
Jetzt, wie ist das, wenn ein Mitinhaber quasi auch einer der grössten Publisher ist und die Tochterfirma macht solche aggressive Kampagnen. Könnte das auch ein bisschen negativ ausschlagen bei Werbebuchungen von diesen grossen Firmen bei Tamedia?
Also wir hatten bis jetzt keine Anzeichen, dass das irgendwie so ist. Also ja. Grundsätzlich ist es so, ich meine, Tamedia ist mittlerweile unser grösster externer Investor. Wir sind auch froh, sie quasi an Bord zu haben. Also ich sage jetzt mal, etwas relativ grosses etabliert, wo keine Bank ist. Das ist gut. Wir können natürlich auch gewisse Dienstleistungen aus dem Konzern beziehen, gerade wenn es um Publishing geht, und das hilft auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es aber so, also da muss man wirklich abschichten. Also zum einen, Tamedia redet uns nicht drin, wir sind operativ immer noch selbstständig. Klar, sie sitzen bei uns im Verwaltungsrat, aber sie lönt uns eigentlich die Freiheit, unsere Marketingbotschaften selber zu definieren und unsere Strategien. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und zum anderen müssen sie natürlich auch immer so, ist für sie auch immer so ein Balanceakt, oder, was das ganze Redaktionelle, also von den ganzen Print- und Online-Medien betrifft, dass sie auch da nicht irgendwie als parteiisch gesehen werden. Also ich glaube, auch da hilft es wahrscheinlich, dass sie vielleicht ein bisschen hands-off sind. Also bis jetzt funktioniert das eigentlich sehr gut. Es ist ja auch mal irgendwie das Gerücht aufgekommen, dass gewisse Tamedia-Publikationen Revolut speziell stark bashen, seitdem sie bei uns investiert sind. Das ist etwas, wo wir uns immer wieder gewehrt haben. Das ist haltlos. Wir würden das weder wollen noch können. Und das ist auch nicht im Interesse von dieser Redaktion. Also ich glaube, die Redaktionen sind sehr stolz darauf, zum unabhängig sein.
Wie treiben ihr in-house Innovation?
Wir machen nichts anderes. Ich habe das Gefühl, oder? Das ist unser tägliches Brot. Also, was wir zum Beispiel enorm strukturiert machen, ist, jede Kundenanfrage wird einsortiert. Und wenn irgendwie auch noch implizit Feedback daraus rauskommt, dann tun wir das kategorisieren. Und das tun wir regelmäßig auswerten. Also, das heisst, wir wissen schon einigermaßen gut, was viel Erwähnung findet und was sicher wichtig wäre zum Weiterverfolgen in den nächsten Monaten. Also, das gibt uns so eine gewisse strategische Grundrichtung. Und dann, ist es bei uns immer so eine Balanceakt. Also an Ideen mangelt es uns wirklich nicht. Da muss man unseren Kunden zuhören, da muss man auch vielleicht mal über Grenzen schauen, was andere so machen. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Ideen. Es geht wirklich mehr um die Umsetzbarkeit. Was hat der grösste Kundennutzen? Was kriegen wir kurzfristig umgesetzt? Und was hat vielleicht sogar noch einen positiven Beitrag zu unserem Business Case? Das sind so ein bisschen die Überlegungen, die wir machen. Und dann, ich meine, jeder von uns ist, glaube ich, davon getrieben, Sachen besser zu machen. Und das merkst du einfach im Alltag.
Ja. Also wenn ihr eigentlich am Kunden gut zuhört, dann kommt die Innovation wie von selber. Haben wir auch bei Smile ein bisschen das gleiche Feedback bekommen. Ist ja InsurTech, ist auch ein Challenger in der Branche. Wirklich sehr ein ähnliches Feedback gewesen von dem her. Hast du es gerade schon erwähnt, Motivation im Team ist auch rum. Müsst ihr da irgendetwas Spezielles machen? Habt ihr irgendwelche Tools oder Events oder was auch immer, wenn ihr das ein bisschen treibt?
Ich glaube, das Wichtigste, was du kannst machen, ist den Leuten quasi wie das nicht abzuwürgen. Oder? Also, dass du es aufnimmst und darauf eingehst und wenn jemand mit einer Idee führen kommt, dass du ihnen den Freiraum gibst und wenn du musst sagen, okay, nein, das kann man jetzt wirklich nicht machen, dass du es erklärst, oder? Aber dass du die Leute einbindest und ihnen die Möglichkeit gibst, die Idee umzusetzen. Ich glaube, das nicht zu machen, ist eigentlich das Schlimmste, was du kannst machen. Und dann noch eine, ja klar, es geht darum, wir versuchen, glaube ich, schon eine Umgebung zu schaffen, wo du dich traust, Vorschläge zu machen und wo du weißt, du kannst es ja irgendwo umsetzen zu einem gewissen Grad. Man hat da natürlich auch gewisse Engpässe, aber das geht schon. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Was machen wir sonst? Klar, wir versuchen immer wieder Events zu machen. Wir sind ins Oktoberfest gegangen letztes Jahr. Wir machen Weihnachtsessen im ganzen Team. Also da schauen wir, dass wir einfach auf dieser Ebene auch immer wieder ein bisschen Sachen machen. Es ist noch ganz witzig, zum nochmal auf unser Büro zurückzukommen. Unser Büro hat, bevor wir eingezogen sind, auch als Kulisse für einen Film dient, der jetzt gerade im Kino ist. Darum ist es dann für uns selbstverständlich gewesen, dass wir mit dem Team ins Kino gehen, den Film schauen.
Okay, was ist für ein Film?
Moskau einfach. Der Geheimdienst, den man dort sieht, ist der Sport der 80er Jahre oder Anfang 90er Jahre. Das ist unser Büro.
Ist aber auch geil, dass euch ein Büro anhebt für eine Geheimdienst-Location aus den 80er.
Das, ja, das sagt viel über Infrastruktur aus. Ja,
wie ist denn ein typischer Arbeitstag von Michael Nurlander?
Ja, das ist mega schwierig zu sagen, weil ich würde sagen, ich habe so wie ein bisschen drei Hüte auf und die tue ich so wahlweise anziehen und wieder ablegen tagsüber. Also der eine Hut ist sicher mit dem Team die ganzen Kundenoperations jetzt begonnen, also schauen, dass wir es schaffen, alle Kundenanfragen rechtzeitig zu beantworten, dass wir komplexe Fälle irgendwie uns durchmanövrieren. So, also wirklich, ich bin sehr stark auf Social Media zuständig, auf unseren Kanal, das mache ich ja selber, diese Sachen zu abarbeiten. Der zweite Hut ist so ein bisschen die gleiche Art von Arbeit mit unserer Partnerbank zu machen. Ich bin viel in Lenzburg vor Ort mit den Leuten, die am Telefon sind, mit den Leuten, die Konten eröffnen und schaue auch dort, dass sie sich wohlfühlen mit unserem Produkt, wohlfühlen, wie sie die Sachen beantworten, wie wir Sachen priorisieren und so weiter. Also wirklich das Operative, einfach an beiden sozusagen unseren Standort unter Dach und Fach zu bekommen. Und der dritte Hut ist wirklich die laufende Weiterentwicklung oder zu überlegen, was können wir toolseitig verbessern, wie müssen es aussehen, was können wir an den Prozessen ändern, da einfach Zeit und Geist rein zu investieren, um zu sagen, wie müsste es sein und dann schauen, dass das umgesetzt wird.
Also wirklich mega ein breites Spektrum von Tasks.
Voll, ja, und dann ab und zu Medienmitteilungen schreiben und alles. Also da haben wir wirklich...
Als Kommunikationschef bist du auch noch gerade, oder?
Ja, das ist mehr so eine geteilte Aufgabe, aber ich mache schon einiges in die Richtung, ja.
Vielleicht noch auf Social zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du machst Social selber. Aha. Was ist eure Social-Strategie? Ist es eher B2B, B2C oder nicht definiert?
Nein, also schon ganz, ganz klar B2C. Mhm. Wir sind noch so ein bisschen, da kannst du mir deine Meinung sagen. Wir sind noch so ein bisschen unschlüssig, vielleicht teilweise auch, wie wir Social am gescheitsten verwenden. Als Akquise-Kanal ist es halt einfach gerade für eine Bank oder bankähnliches Angebot nicht so leicht, oder? Weil es ist nicht etwas Typisches, wenn ich einfach mal folge und dann schaue ich. Wir gehen eher davon aus, dass viele, die uns folgen, eh schon Kunden sind. Bis jetzt haben wir es noch nicht so stark gewichtet, wirklich sehr aggressiv mit viel eigenem Content da reinzugehen, einfach weil wir noch nicht sicher sind, dass es uns Zeit wirklich wert ist. Was wir aber machen, und das ist, dass dort immer viel Zeit investieren, ist, auf Social Media mit unseren Kunden zu interagieren. Wir schauen, dass wir sehr schnell antworten, dass wir konsistent antworten und halt auch dort so ein bisschen unsere wichtigsten Messages, aber auch unsere Sprache, unsere Brand reintragen. Und ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. Also wir gelten als gut erreichbar.
Wenn man jetzt euch anschaut, euer USP gegenüber ganz, ganz vielen anderen Banken, ist eure DNA, die ihr habt, die ihr pflegt, die ihr auch wirklich seid. Also eben Büro, Team, Motivation, Gründer-Stories etc. ist mega speziell. Es ist eine einzigartige DNA und das ist sicher das, was ihr auch auf Social tragen könnt. Weil das, wenn die Leute sehen, das finden sie cool, das ist echt authentisch und mit dem Punkt ist definitiv.
Ja, also es funktioniert gut für uns, glaube ich.
Ja. Wie sieht das Banking von der Zukunft aus? Wie lange gibt es die klassische Bank noch, wo viele darüber frustriert sind?
Ich meine, mir, selbst der Revolut ist immer noch sehr klein. Oder? Also im Vergleich zu den Volumina, wo etablierte Banken stemmen. Ich glaube, fundamental wird es im Banking immer Größe, Scale brauchen. Oder dass du gewisse Geschäftsbereiche überhaupt kannst führen, gewisse, vor allem Finanzierungssachen, Handel und so weiter. Also da wird es ein gewisses Scale brauchen und da wird es auch die bisherige Infrastrukturanbieter brauchen. Es gibt aber die Nischen, und das haben wir gesehen, das ist alles, was irgendwie mit Wechselkurs zu tun hat, was zum Beispiel mit Kredit zu tun hat, die sind sehr, sehr attraktiv. Dort sind Banken in den letzten Jahrzehnten einfach ein bisschen nachlässig geworden. Und dort gehen jetzt andere rein. Oder? In Deutschland hat man es gesehen, ING DiBa ist eine Direktbank, die sind erst Ende 90er überhaupt aufgekommen und die sind jetzt voll drin. Oder? Das haben wirklich die anderen Banken verpennt. Und jetzt haben sie neue Konkurrenten im Boot. Und ich glaube, im Retail-Banking, wo wir uns dann bewegen, wird es genau gleich sein. Also ich glaube, die aktuellen Banken verpennen. Der Trend gerade so ein bisschen und da werden sich ein, zwei, auch in der Schweiz, werden sich längerfristig niederlassen. Wie die sich dann weiter ausbreiten oder zum noch solider werden, das keine Ahnung. Ja. Aber die werden auch da, also jemand wie mir, wird auch links, rechts noch so ein bisschen die Arme ausbreiten. Mit links, rechts meine ich vielleicht ins Business Banking reingehen oder sonst, ja.
Was sicher auch noch ein bisschen eine Frage ist, ob die neue Generation, also Next-Gen, Digital-Minded Menschen, noch bereit sind, eigentlich so hohe Ausgaben zu zahlen, respektive mit ihren Gebühren, eigentlich eben die teuren Büros, die fancy Standorte, die schönen Anzüge etc. von den Bankers mitzufinanzieren. Ist das etwas, wo die zukünftige Generation noch will? Oder ob sie sich sagen, hey, voll keine Lust mehr auf das. Ich will wirklich eine leine, schnelle Bank, ich will ein nahbares Team etc. Und das könnte dann schon einen rechten Einbruch geben, sagen wir jetzt mal, bei den klassischen.
Würde vielleicht sogar die Trends, die ich hier beobachte, noch ein bisschen anders einordnen. Also das eine ist für mich, wenn es schon mal Gratis-Angebote gibt und ich weiss, dass es die gibt, dann muss ich mich schon sehr, sehr bewusst für eine Option entscheiden, die noch kostet. Warum würde ich es sonst machen? Also ich, schon nur durch die Präsenz von Gratis-Angeboten entwickelt sich eine neue Dynamik. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, der Anteil von der Generationen, die Internet-savvy sind, wird alles viel grösser. Und das bedeutet, ich google alles. Ich finde es enorm leicht, um mehr Informationen zu verschaffen und einen Überblick. Das heißt, ich bin viel, viel, viel informierter und stelle auch auf einmal die Frage überhaupt, zahle ich da für etwas, was ich gar nicht beziehe? Oder? Also ich glaube, das werden wir auch ganz stark merken. Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Trends. Und ich meine, das Dritte, was sicher wichtig ist, ist, ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch mehr bespielen wollen, ist, was machen sich die Leute eigentlich für Sorgen? Ich meine, unsere Generation wird wahrscheinlich noch mal länger müssen arbeiten als alle Vorangehenden. Es wird noch mal unsicherer sein, ob unsere Vorsorge da ist. Wir verdienen keine Zinsen mehr auf unsere Sparerträge. Das heisst, zumindest for the time being, hat das klassische Sparkonto einfach keine Bedeutung mehr. Und das sind Gedanken, die sich Leute machen. Und damit, mit diesen Gedanken wollen wir uns halt auch beschäftigen und uns fragen, hey, wie können wir da etwas reinbringen, um die Leute bei diesen Sorgen vielleicht, was ihre Vorsorge betrifft, abzuholen.
Man hat wirklich keine Zinsen mehr. Aber wenn man jetzt gerade auf das Thema zu sprechen kommt, ich weiss nicht, wie tief du damit oder da drin bist bei Cryptocurrencies, gibt es Zinsen. Also wenn DeFi machst, Decentralized Finance, kannst du eigentlich deine Cryptocurrencies neu mit stacken und kommst für das relativ hohe Zinsen über. Wie ist das bei euch? Sind Cryptocurrencies ein Thema? Ist Blockchain ein Thema? Vielleicht auch in der Zukunft, dass man da irgendwie schon erste Schritte in die neuen Gewässer macht mit Neon oder ist das noch gar keins?
Ja, ist ein gutes Thema. Ist noch witzig. Wir sind als wir Neon gegründet haben, sind wir viel mehr gefragt worden. Weil das ist, glaube ich, 2017 war gerade so ein mega Hype gesehen. Oder? Da haben alle über Blockchain und Crypto geredet. Das ist jetzt wie so gefühlt hat sich das ein bisschen abgekühlt. Also wir haben das schon immer wieder angeschaut, also im Sinn von, können wir irgendeine gescheite Crypto-Wallet oder so reinnehmen. Und was wir uns einfach gesagt haben, eins nach dem anderen. Es ist schon eine rechte Neuigkeit von der Mainstream-Kunden, jetzt einfach mal nur noch mobil zu banken. Mit einem ganz neuen Anbieter. Tun wir ihnen mal nicht noch mehr irgendwie aufbürden in dem Sinn. Und was wir auch merken, also die Nachfrage nach, also ich hatte ja vorhin gesagt, wir tun alles feinsäuberlich einkategorisieren, was die Leute fragen. Die Nachfrage nach Cryptocurrencies ist einfach wirklich mega klein. Also wir merken jetzt auch einfach nicht einen krassen Market-Pull. Aber wenn es da gute Lösungen gibt, wie gesagt, also auch wir wollen uns umschauen, was wir können bieten können, dass die Leute besser können sparen können, ihr Geld können anlegen können, dann schauen wir es an. Ich glaube, wichtig ist, und das ist uns auch immer sehr ein Anliegen, dass wir den Leuten können erklären können, was passiert. Oder? Also, dass wir können auch sehr, und Cryptocurrency ist komplex, ist hochkomplex. Ich gebe es selber zu, ich verstehe es noch nicht wirklich. Wir müssen das schon können runterbrechen und Kunden erklären, was für eine Dynamik ist da hinten dran, wie sicher ist das Geld, warum ist es wie sicher, was passiert genau damit. Und das wäre sicher unser Anspruch, wenn wir so etwas bringen würden.
Ihr habt Typo Dekarbank Lenzburg im Rücken. Wann kommt eure eigene Banklizenz?
Ja, das ist auch immer eine Frage, die wir uns stellen. Ich meine, eine eigene Banklizenz würde uns natürlich gewisse Freiheiten geben, eine gewisse Unabhängigkeit. Es würde aber auch mit viel Verantwortung kommen. Oder? Du kannst davon ausgehen, dass du sicher, ich schätze, irgendwo zwischen 4 und 10 Leute mehr brauchst, um schon nur so etwas zu bewirtschaften. Du kannst wahrscheinlich von ein paar 100'000 Franken Beschaffungskosten für so eine Lizenz ausgehen. Du kannst von, keine Ahnung, also die Firma schreibt mindestens 10 Millionen Franken Eigenkapital vor. Ich gehe davon aus, dass sie das Doppelte wird sein. Das kostet natürlich alles Geld. Das können wir heute sicher noch nicht stemmen und wir brauchen es heute auch noch nicht. Aber wenn wir weiter wachsen und wenn wir merken, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Unabhängigkeit wollen und brauchen, dann würden wir es uns auf jeden Fall überlegen. Aber das würde auch nicht unbedingt jetzt das Ende der Zusammenarbeit mit der Hüppi Lenzburg bedeuten, weil sie sind ja sowohl eine Art Lizenzgeber für Neon, wie eigentlich halt IT- und Abwicklungsbank dahinter. Und das könnte es ja nach wie vor sein.
Ja, ihr seid extrem viel in den Medien. Wenn ich Artikel von euch gesucht habe, habe ich wirklich viel gefunden. Ich habe Videos gefunden auf Blick von euch. Ihr seid jetzt gerade im Kassensturz gewesen. Ihr seid aber auch in der Höhle der Löwen gewesen. Wie ist das gewesen? Wie ist das abgelaufen? Wie läuft es in Wirklichkeit ab? Ist das wirklich so, dass in der Sendung entschieden wird, ob mitgemacht wird, ob ihr finanziert werden oder ist das im Vorfeld schon klar gewesen? Kannst du da ein bisschen Hintergrundinfos geben?
Ja. Nein, also die Sendung ist wirklich recht nah an der Realität. Also das kann ich so bestätigen. Wir haben logischerweise vorher die Grössenordnung von was wir anbieten, haben wir eingegeben. Aber wir haben uns jetzt zum Beispiel nie irgendwie mit den Leuten getroffen oder geredet. Also die haben wir wirklich zum ersten Mal in der Sendung gesehen. Wir sind natürlich viel länger vor der Kamera gestanden, als das der Zuschauer gesehen. Ich glaube, wir sind... Die haben recht lange mit uns geredet. Ich glaube, wir sind insgesamt fast 1,5 Stunden dort im Studio gesehen. Und das wird ja, glaube ich, auf etwa 10 Minuten oder so abendestilliert. Es ist eine coole Erfahrung gewesen. Und was du, also rein rechtlich, ich meine, ein Investment ist jetzt rein vertraglich zu komplex, als dass du das per Handschlag in einer Fernsehsendung könntest abschliessen. Was du rein rechtlich machst, ist eigentlich eine Willenserklärung ausdrucken. Das, also beidseitig, dass man das so machen will. Und dann tut man im Nachhinein halt ein bisschen Details nochmal anschauen, wie reflektiert das auch alles. Quasi das, was Verständnis gesehen ist in der Sendung. Und wenn das so ist, dann wird das aber auch abgeschlossen. Und bei uns ist es sogar so gesehen, dass ich glaube, wir haben 2 Zuschläge in der Sendung bekommen und 2 weitere sind im Nachhinein doch auch noch dazu gestossen.
Okay.
Also das ist so umgegangen. Ich habe es auch von anderen Startups gehört, was im Nachhinein platzt ist. Ja. Aber wir sind eigentlich wirklich größtenteils mit den Terms, die wir in der Sendung diskutiert haben, durchgegangen.
Okay. Und wo ihr reingekommen sind in den Raum, was ist in deinem Kopf vorgegangen? Bist du nervös gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, jetzt holen wir den Cash? Oder?
Abartig nervös. Ja, klar. Ich bin so etwas nicht gewohnt gewesen. Also ich habe mich wirklich auch... Du machst ja wie so einen 3-Minuten-Pitch gerade am Anfang und der muss sitzen. Oder nachher kann man schon mal sagen, oh gut, das müssen wir jetzt wiederholen, die Aussage. Aber der Pitch muss sitzen. Oder den machst du wirklich live einmal. Und da ist es...
Den haben wirklich nur einmal gemacht, sondern haben schon ein paar Mal gefragt.
Dann machst du einmal, okay. Ja. Und da habe ich mich wirklich so ein bisschen an meine Zeit, als 16-Jähriger, haben wir ein Schülertheater aufgeführt, wo ich meine Texte auswendig gelernt habe und vorbereitet und wie du ihn intonieren und so weiter. Also da bin ich wirklich ein bisschen nervös gewesen, als wir dort rausgegangen sind. Aber es ist eine angenehme Atmosphäre, die ganze Staff rundherum ist sehr warm und interessiert und du fühlst dich gut aufgehoben.
Ihr habt vor noch nicht allzu langer Zeit eigentlich gegründet, etwa 3 Jahre circa.
Genau.
Was, wenn du jetzt so zurückschaust auf die Zeit, was war das, was dich am meisten überrascht hat, als Gründer?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, es braucht ab und zu einen Effort, oder, um sich dieser Geschichte wieder bewusst zu werden. Und ich habe es gerade gestern Abend mal wieder gedacht, wenn ich so ganz ehrlich bin, wo wir hier angefangen haben, ich wollte es schon machen, aber ich dachte, das ist eigentlich ein bisschen crazy. Und eben, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen, dass wir hier live gehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo, wenn man Smartphone-Banking in der Schweiz nachschlägt und sich damit befasst, wir Teil vom Pflichtprogramm sind. Und dem muss ich mir immer wieder bewusst werden und das fühlt sich dann schon ziemlich geil an.
Wo steht Neon in 5 Jahren?
Ja, unser Ziel ist ganz klar, so die führende mobile Bank zu werden, im vorsichtigen Wort Bank, aber eigentlich der führende mobile Bankkontoanbieter zu werden in der Schweiz. Wir glauben, dass es in diesem Zeitraum muss Platz haben, dass jemand in Top 10 von der Schweizer Retailbanken vorstoßt und das werden wir sein. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir sind fest überzeugt, dass es jemand wird schaffen und wir sind zuversichtlich, dass es wir können sein, einfach weil wir halt die Ersten gesehen sind. Also neben Zack, aber die sind, wie gesagt, die haben ein bisschen eine andere strategische Ausgangslage. Wir sind zuversichtlich, dass es wir können sein, weil wir glauben halt, der First Mover Advantage, der klassische, der schlägt sich halt wirklich aus. Oder wir sind halt die, die darüber berichtet wird. Wir haben so ein bisschen First Dibs bei Partner. Wir haben wirklich ein paar coole Partner, auch bei Investoren, oder, die wir reinbekommen haben. Also ich glaube, das werden wir ausschöpfen können.
Und glaubst du auch, dass die anderen, die klassischen Banken, mit Produkten nachziehen, die in die gleiche Richtung gehen? Oder läuft es eher auf einen Exit raus, dass ihr übernommen werdet von einer der Grossen?
Ich weiß nicht, ich halte es für unwahrscheinlich momentan, dass wir übernommen werden von einem der Grossen. Weil ich nicht sicher bin, was wir ihnen ganz konkret würden bringen. Oder im Sinne von entweder Tech-Stack oder Kundenbasis, vielleicht allenfalls Brand, oder, wo man kann sagen, okay, gut, die haben wir aufgebaut und die wären gute Ergänzung oder, zu ihrer Brand. Werden die Banken reagieren? Ich glaube, es ist halt für sie ein enorm zweischneidiges Schwert, weil die sind schon, ihres Retail-Business ist momentan immer noch enorm profitabel. Und dort aktiv Schritt zu unternehmen, sich die eigene Ertragsquelle zu unterminieren, das ist zwar ein mutiger Move. Das ist wirklich, also Claire hat das gemacht mit Zack und über der Claire ist eine Basler Kantonalbank. Aber selbst die weiss ich nicht, ob sie sich immer so sicher sind, ob das eine gute Idee ist und ob das andere Banken den Mut haben, I don't know. Also, und wenn, ist halt die Frage, ob sie den Mut haben, um wirklich radikal reinzugehen, ohne Rücksicht auf Verluste in der eigenen Organisation. Nicht nur finanziell, sondern auch mit den Strukturen, wie die potenzielle Organisation verbandelt wäre, technisch, organisational. Ob sie wirklich den Mut haben, völlig radikal reinzugehen. I don't know.
Sie kannibalisieren sich vielleicht zu stark selber.
Ja, oder haben zumindest Angst davor.
Ja. Ja. Was sind deine persönlichen Ziele in den nächsten Jahren?
Ich habe das Gefühl, ich lerne von Monat zu Monat einfach massiv dazu. Also meine ganz persönliche Lernkurve in Bezug auf, wie organisiere ich mich, wie priorisiere ich Themen, wie tue ich realistisch mir Ziele setzen, wie führe ich, wie trete ich gegenüber Partnern auf. Das sind einfach alles Themen, wo ich mich von Monat zu Monat weiter bewege. Und ich, ganz ehrlich, ich will es einfach mitnehmen, solange ich kann. Oder solange es gut ist. Es ist sicher ein Start-up, mitzugründen, mitzufeiern, ist eine mega Achterbahn. Ich bin sicher, du kennst das auch. Du hast eine Werbeagentur gegründet, das ist aufregend. Ich bin sicher, es wird ein Moment kommen, wo ich würde sagen, okay, jetzt will ich es ein bisschen ruhiger nehmen. Oder jetzt will ich die Pace von meinem Alltag ein bisschen verlangsamen. Der Moment wird sicher irgendwann kommen, aber von dem Moment will ich wirklich einfach so viel wie möglich noch mitnehmen.
Mhm. Ja, das habe ich mir selber auch schon ein paar Mal gesagt. Geschafft habe ich es bis jetzt noch nicht wirklich. Was willst du sonst noch loswerden? Gibt es noch irgendeine Message, die du in die Schweiz rauslassen willst?
Nicht so Angst haben, was andere könnten denken, wie sich etwas auf den CV auswirkt. Oder schlicht und einfach hier auf mal anzuschauen und sagen, hey, ich nehme jetzt die pinke Karte.
Schon wieder haben wir eine Parallele zum Markus Buchli von Smile. Er hat sehr, sehr etwas Ähnliches gesagt. Trial and Error. Ja. Ist quasi auch in ihrer DNA. Wir sind am Schluss von dem Gespräch. Ich habe es mega spannend gefunden. Ich finde, ihr habt einen extrem geilen Weg hinter euch und auch vor euch. Und ich wünsche euch mega viel Glück. Und ja, ist wirklich cool gewesen mit dir. Ja. Danke vielmals, Michael.
Danke dir, es war ein super Gespräch gewesen und auch dir weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bus.